Ihr Lieben, ich lese uns den heutigen Predigtext aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 9. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört, auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichtes. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Ihr Lieben an den Bildschirmen, liebe Gemeinde, dem Menschen ein Mensch sein, dieser Satz stammt von Paulus. Im Grunde genommen ist das seine knappe Antwort auf die Frage, wie soll ich denn als Christ leben? Und in unserem Predigtwort schreibt er diese Antwort auf diese Frage eben an die Gemeinde in Ephesus, wie man als Christ leben soll. Zitat, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Also der Gedanke, Gottes Nachahmer sein, mach es Gott nach. Wie hat es Gott gemacht? Gott wurde Mensch. Und Gott ist dem Menschen in Christus ein Mensch, ein Gegenüber geworden. Für mich ist das ein Gedanke, den ich so zum Weiterdenken habe, nämlich, was hat es Jesus gekostet, ein Mensch zu werden? Was hat es Gott gekostet? Darüber denke ich nach und das bringt mir was. Das bringt mich irgendwie dem, was Jesus getan hat, näher. Das Zweite, Gott ist dem Menschen ein Mensch geworden. Was ist daraus geworden? Und wir sollen das auch sein und dann denke ich, ja, das muss ein lohnender Weg sein. Und das kostet was. Gott will durch uns so wirken. Und er hat uns ein Beispiel gegeben, wie wir das tun sollen. Christus hat uns das vorgelebt, macht es nach. Und Paulus führt es auch ein bisschen aus. Er sagt sozusagen, die Liebe ist sozusagen zu dieser Lebenshaltung, dem Menschen ein Mensch sein. Die Liebe ist der Generalschlüssel dazu. Wandelt in der Liebe ist sein, so drückt das Paulus aus. Und dieses Wandelt in der Liebe, wie gesagt, das erklärt er mit dem Hinweis auf den Mensch gewordenen Gott, wie nämlich auch Christus euch geliebt hat und hat sich selbst gegeben als Gabe, das ist daraus geworden, und Opfer, das ist der Preis. Wandel in der Liebe, das ist natürlich so, dass man das, der geübte Predigthörer hört das so als Allgemeinplatz, weil das immer gut kommt und das ist so, das passt irgendwie immer, ist eben ein Allgemeinplatz, der auch den Predigthörer euch einschläfern kann. Denn jeder weiß das und man fühlt das ja auch und irgendwie ist das die Grundüberzeugung der Christen. Jeder weiß doch, dass Liebe in die Gemeinde gehört. Und jeder weiß das doch, wieso sagt der Prediger jetzt das, wieso sagt Paulus das. Jeder weiß doch, dass das, was der Liebe entgegensteht, das muss draußen bleiben. An der Stelle habe ich natürlich nachgedacht, habe gedacht, es muss doch ein Grund vorliegen, warum Paulus sich in solchen Grunddingen fast Allgemeinplätzen bewegt. Na klar liegt ein Grund vor. Es ist eben doch nicht selbstverständlich, das mit der Liebe. Und dass man dem Zerstörerischen in der Gemeinde keinen Raum lässt, das ist eben doch nicht selbstverständlich. Das geschieht. Aber eines lässt mich so bei den Worten hier doch kurz zusammenzucken. So. Und zwar ist das die Wucht, so die Vehemenz, mit der Paulus redet. Irgendwie scheint er für mich so zum allerletzten Mittel zu greifen. Und sagt so, es gibt für Wortverdreher, Unzüchtige, Habgierige keinen Anteil am Paradies. Er kommt nicht in den Himmel. Das ist so das letzte Mittel, was man dann hat. Und heute muss man erstmal so durchatmen. Das ist heftig. Warum redet Paulus so hart? Ich kann mir das nur so vorstellen, da geht es ums Herz der Gemeinde, um alles. Er sieht die Gemeinde, das meint so den inneren Zusammenhalt bedroht. Was ist denn der Zusammenhalt der Gemeinde? Ich meine, das ist das Vertrauen. Und zwar das Vertrauen zu Jesus hält uns zusammen und das Vertrauen zueinander. Und wo dieses Vertrauen irgendwie so angegriffen oder beschädigt wird, da geht es dann um alles, um Sein oder Nichtsein. Das hängt damit zusammen, dass die Gemeinde Jesu, also wir sind kein Arbeitsteam. In der Zeit hat man kollektiv gesagt. Im Team steht nicht Vertrauen ganz oben, man braucht auch ein Grundvertrauen, aber das steht nicht ganz oben, da geht es um Leistungen, Können, Fähigkeiten, Arbeitskraft. Und der Chef gibt die Weisung, die Leute führen das aus. Es gibt guten oder schlechten Lohn. Das ist bei uns etwas anders. Und wir sind eben auch kein Geheimbund, wo es so um Verschwiegenheit geht. Wir sind auch keine Partisanen, die im Untergrund so gesellschaftliche Verhältnisse verändern wollen, Venedig mit Gewalt. Unser Fundament ist die Liebe. Und die hat bei uns die höchste Priorität. Daran wird alles gemessen. Und das Wesen der Liebe, das ist etwas Lebendiges. Die Liebe bewegt sich irgendwie, die Liebe ist lebendig. Das heißt, vom Charakter her will und muss sie fließen. Wir wissen, dass das jetzt auch nichts direkt Neues. Die Liebe fließt, die ist lebendig von Gott zu uns, von uns zu Jesus und zu uns untereinander. Und in diesem Bild vom Fließen weitergesprochen, könnte man sagen, das Flussbett der Liebe ist das Vertrauen. Und deshalb steht über allem Bauen und Aufbauen der Bau von Vertrauen. Und so meine ich das ja zu verstehen, aus Liebe zu Gott und der Gemeinde, das ist der Grund, aus Liebe kommt so Paulus hier richtig in Rage. Paulus sieht einen Angriff auf das Herz der Kirche. Wir haben den Predigtext ja gehört, das sind etwas veraltete Worte, die wir so heute im Alltag nicht mehr gebrauchen. Aber trotzdem führen uns diese Worte ohne Umschweife in die Gegenwart. Also die alten Worte heißen hier Unzucht, Habsucht, schandbares Reden. Gebrauchen wir eher weniger. Wir sagen mit unserer Sprache heute, das sind drei wichtige Lebensbereiche. Wir sagen heute dazu Sexualität, Geld und Sprache. Und das ist alles drei sehr aktuell. Über die drei Dinge will ich kurz sprechen. Sexualität. Die Intimsphäre, darum geht es. Und um das Vertrauen wachsen, darum geht es. Und wo Vertrauen wachsen und wurzeln soll, da ist die Intimsphäre des anderen heilig. Heilig heißt ja ausgesondert, besonders, unberührbar. Die Intimsphäre des anderen ist heilig. Egal bei wem, sei es ein Kind, eine Familie, sei es ein Mensch am Abend seines Lebens. Und wir sind natürlich zu Recht empört, zum Beispiel bei dem Thema Kindesmissbrauch. Da gehen irgendwie die Emotionen hoch. Aber wenn das sogar in der Kirche so ist und wenn das sogar Geistliche tun, dann sind wir so wütend und so aufgebracht, weil wir diesen zu diesem tiefsten Verrat an der Liebe fühlen und sehen. Wir fühlen diesen Verrat an dem Vertrauen. Und das ist so schmerzhaft, und da stimmen wir gleich sofort auch mit in die Rede des Paulus hier ein, der sagt, und davon soll bei euch nicht einmal die Rede sein. Also man fühlt so ein bisschen die Wut des Paulus. Kurz, ein Kompromissloser, ganz nochmal, ein kompromissloser Respekt vor der Intimsphäre des anderen. So werden Straßen des Vertrauens gebaut. Zweites Thema, Geld. Auch das Geld kann dem Vertrauen Wege bereiten. Vertrauen entsteht durch Teilen. Und wenn einer Arbeit hat und Verdienst, wenn also einer von uns nicht zu den Bedürftigen zählt und dann nicht teilt, dann regiert ihn die Gier. Wenn einer mehr hat, als er braucht, wirklich und alles hat und nicht teilen will, ja, was ist denn der Grund? Das ist die Gier. Und die Gier ist an sich im Ursprung die Sehnsucht, Verantwortung zu haben für viel. Aber die Gier, das ist diese verwucherte Sehnsucht, die es für sich behalten will. Und die Gier regiert im Verborgenen, und zwar mit ziemlicher Kraft. Und die Gier nimmt dem Vertrauen und der Liebe den Boden, die Nährstoffe, das Licht. Paulus warnt auch davor und sagt, Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Und wer teilt, der gibt ja nicht alles, der hat ja immer noch, aber wer teilt, wird davon frei und beweist seine Freiheit, von der Angst zu kurz zu kommen. Er zeigt seine Freiheit von der Angst und den Zwang, sich abzusichern. Und bei Geld gibt es eine biblische Richtschnur, die heißt, verdiene so viel du kannst, Reichtum ist Segen. Spare so viel du kannst, achte also auf das, was du hast. Und gib so viel du kannst. Diese drei Regeln. Wir nennen das die Regel 8:1:1. 8 Teile im Monat kannst du für dich behalten. Egal, ob du dir Brot, ein Auto, einen neuen Kühlschrank, ist ja egal, das ist dein Geld, du hast es verdient. Den 9. Teil sollst du sparen, damit du in Zeiten, von denen du nicht weißt, was daraus wird, etwas hast. Das sollst du aufsparen. Und den 10. Teil, den sollst du für die Liebe und das Vertrauen, den sollst du für die Gemeinde, für das Werk Gottes geben. Sexualität, Geld und jetzt kommt Sprache, das 3. Ich meine zu sehen, das ist am schwierigsten, die Sache mit unserer Zunge. Und wir machen wirklich die Erfahrung, jeder von uns. Worte sind manchmal Wege und manchmal Waffen. Worte sind manchmal Brot und manchmal Gift. Und wer unter uns etwas von der Kraft des Wortes versteht, der sieht einfach nur vor sich selber, in seinem ganz Persönlichen, in seinem Herzen und in seinem Umfeld, ein richtig großes Arbeitsfeld. Wer etwas davon versteht, von der Not der Sprache, in der wir uns bewegen, der sieht, was da zu tun ist. Schweigen können. Wer kann schweigen? Hören üben. Wirklich, wirklich mal zuhören. Reden lernen. Ich meine damit so das geistliche Reden, das rechte Wort zur rechten Zeit. Und wo über andere geredet wird, wo das geschieht, da ist das ein Angriff auf das Vertrauen. Natürlich reden wir auch übereinander. Das muss man ja tun, wenn man sich kennt. Aber wenn wir über andere reden, dann soll das so geschehen, dass sie dabei sein können. Und wenn es ein Problem gibt mit einem Bruder, einer Schwester, dann wird offen gesprochen, aber nicht öffentlich. Entweder ich spreche mit ihm selbst unter vier Augen oder manchmal geht das nicht, dann suche ich mir unter vier Augen Rat in der Seelsorge. Aber öffentliches Reden über andere und über andere herziehen, das nennt Paulus hier schandbares, närrisches und loses Reden. Und da sagt er, das steht euch nicht an, das ziemt sich nicht. Noch zur Sprache. Wir müssen einfach wissen, es ist ein geistliches Gesetz. Unsere Reden macht Geschichte. Durch unser Reden können Menschen zu Fall kommen oder aufgerichtet werden. Ich setze mich durch meine Worte frei oder binde mich, denn ich bin an mein Wort gebunden. Und dann, sprechend, im Reden, übe ich mich im Denken und Handeln. Ich spreche das und ich übe mich im Denken und Handeln. Und immer wenn wir reden, sollten wir manchmal bedenken, wenn wir andere abqualifizieren oder für andere eintreten, immer die Frage, wo reden wir uns hin? Worte und Sätze können Gärten oder Kerker sein. Also Paulus nennt die drei Bereiche, sagt, lebt in der Liebe und sagt, Sexualität, Geld und eure Zunge, die Sprache. Zuletzt noch einen kleinen Blick auf die Adressaten dieses Epheserbriefes. Die kleine Gemeinde im großen Ephesus, die lebte sozusagen in einem religiösen und moralischen Mischmasch. Und Paulus möchte die kleine Christenschar auch mit diesem Schreiben gegen die destruktive Lebensweise der heidnischen Umgebung abschirmen. Und noch einmal, was ich am Anfang sagte, wie hart er kämpft, das lesen wir hier, eben diese letzten Mittel, dass er mit Gericht droht, Zorn Gottes und dem Ausschluss des ewigen Lebens, da muss es wirklich um den Bestand der Gemeinde gehen. Er sagt, wenn ihr euch anpasst, dann geht ihr unter. Als Minderheit habt ihr nur Zukunft, wenn ihr eure Prägekraft behaltet. Es kommt nämlich vor Gott nicht auf die Zahl an, sondern die Prägekraft. Und die ersten Christen jeweils, die hatten schon in ihrer Minderheit eine starke Prägekraft. Und die Prägekraft, ja, was ist denn unsere Prägekraft? Das Leben in der Liebe. Das ist sozusagen unser Alleinstellungsmerkmal, würde man heute im modernen Deutsch sagen. Dadurch prägen wir. Und durch das Leben in der Liebe werden wir relevant für unser Umfeld. Also, wir reden ja immer so viel von offen sein und offen für alles, aber hier lesen wir das nicht. Hier lesen wir, die Zukunft der Kirche hat mit Abgrenzung zu tun, nämlich, dass wir unserer Identität und dem Evangelium treu bleiben. Und dieser Frage entkommen wir als Gemeinde nicht. Wer sind wir als Kirche und was ist unsere Salzkraft? Sag mal, weiß die Gesellschaft, unser Umfeld, die Leute hier in Bernsdorf oder Kamenz oder Hoyerswerda, wissen die Leute hier, wer und was wir sind? Oder stehen wir im Zwielicht der Belanglosigkeit und Beliebigkeit? Paulus ermahnt, sagt, früher wart ihr doch Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichtes, die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und das braucht unsere Gesellschaft, Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Lebt also, was ihr seid, Licht, Menschen Gottes. Anfangs hieß die Antwort auf die Frage nach christlicher Existenz, sagte ich, dem Menschen ein Mensch sein. Jetzt ist es noch etwas klarer. Ein Mensch Gottes sein und so dem Menschen ein Mensch sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.